Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 65, die vorletzte Folge in diesem Jahr. Mein Name ist René und außerdem heute Abend mit dabei der Marvin.
Hallo.
Und der Christian.
Hallo.
Grüß Gott miteinander. Ja, Montagsspiele sind blöd, das haben wir schon das eine oder andere Mal erwähnt. Sie haben aber den entscheidenden Vorteil, man kann sich angucken, was die Konkurrenz so die Tage vorher macht. Und das sah ja so eigentlich irgendwie recht gut aus. Düsseldorf unentschieden, St. Pauli verliert. Gehst ja eigentlich relativ beruhigt in diesen Montag rein. Aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert, was wir uns da vorgestellt haben, oder?
Tja, die Konstellation vor dem Spiel war eine denkbar günstige. 3 Punkte und wir hätten uns absetzen können. 5 Punkte dann auf Fürth und ich glaube, es wären 5 Punkte auf Fürth und auf St. Pauli gewesen, aber kam ja ein bisschen anders.
Genau.
Dabei sah die Aufstellung ja eigentlich gut aus. Ich meine, es war ja vorher so ein bisschen Geplänkel, oh, Idrissou, den siehst du dieses Jahr nicht mehr, Anderson mit seinem Meniskus und Nikolov, sind wir ja eigentlich von ausgegangen, dass er fit ist, aber da hat ja auch keiner mehr was gesagt, aber dann waren sie plötzlich doch alle von der Wunderheilung betroffen und in der Startelf.
Alle haben sie gespielt.
Besonders bei Idrissou hat es mich ja so ein bisschen gewundert, weil der ja, glaube ich, bis Dienstag oder bis wann? Donnerstag, Freitag oder irgendwas sein Bein noch im Gips hatte.
Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so gesund war bei Idrissou. Man hat ihm eigentlich schon, also ich weiß nicht, aber ich fand, man hat es ihm schon angemerkt, dass er nicht so ganz fit war. Also er hat sich zwar richtig reingehängt, aber er kam auch nicht so ins Spiel. Okay, das kann auch mit dem Spiel oder mit dem Gegner an sich zusammengehängt haben, aber auf jeden Fall fand ich das. Idrissou hat mir angemerkt, dass er jetzt nicht so ganz topfit ist, aber Anderson habe ich nie gedacht, als hätte er irgendeine Verletzung gehabt. Gut, okay, was willst du machen? Lief halt trotzdem nicht so richtig gut, ja.
Ja, ich persönlich weiß auch nicht, ob die Startaufstellung so glücklich war. Also auch unter dem Gesichtspunkt, dass eben Idrissou, ich weiß nicht, also für mich machte der keinen fitten Eindruck. Und auch, ich sag mal, die Gelehrten haben sich da so ein bisschen darüber gestritten, ob es jetzt wirklich ein Gips war oder ob es irgendwie ein stabilisierender Verband war, was weiß ich. Da gab es ja irgendwie lustig auch auf der Pressekonferenz noch so ein bisschen Hickhack, sage ich mal. Da haben sie sich ein bisschen gestritten, ja, aber ja, ich weiß nicht, ich fand es nicht glücklich. Also ich fand irgendwie Anderson, der hat auf mich auch einen relativ soliden Eindruck gemacht, gut, Nikolov sowieso, aber ob man jetzt Idrissou und dann auch vor allem bis zur 82. glaube ich oder irgendwas, also das war irgendwie...
War glaube ich sogar noch später, oder?
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber
also ja, ich weiß nicht, 82.
Ob es glücklich war. Also ich, ja...
Ich finde die Idee grundsätzlich schon ganz gut, weil Idrissou hat der Mannschaft schon in den letzten Spielen auch irgendwo gefehlt. Also man merkt schon, dass die Mannschaft sich an ihm aufhängt und auch mit, dass er auch ein Kämpfertyp ist. Also ich meine, die Einstellung von ihm hat auch in der ersten Minute gleich gestimmt. Ich hatte ja auch relativ früh eine gelbe Karte bekommen. Das ist noch ein anderes Thema, mit dem wir uns nachher noch beschäftigen werden. Aber spielerisch hat es halt nicht geklappt. Und zwar nicht nur bei Idrissou. Also ich habe halt ganz klar gemerkt, dass er nicht ins Spiel kam, wobei ich es grundsätzlich schon okay fand, dass wenn er einigermaßen fit ist, dass er dann halt auch spielt, weil er sich dann doch zu den ganzen Vierter-Spielern mehr absetzt. Das haben die Vierter-Spieler dann im weiteren Verlauf auch ganz gut ausgenutzt, weil die sind eher klein, eher schmächtig und er ist halt der große Brocken. Das kann sich mal positiv in deren Strafraum auswirken, das war leider nicht der Fall, sondern gab eine nachteilige Wirkung, wie ich mal meine, aber gut. Trotzdem, grundsätzlich fand ich es jetzt nicht schlecht. Nochmal ein Wort zu Nikolov. Ich meine, wir können ja jetzt schon mal mit der Spielbewertung jetzt auch langsam anfangen. Nikolov fand ich gar nicht gut. Also vielleicht habe ich das nur im Stadion so gesehen, aber ich fand Nikolov immens unsicher, also gerade bei Abwürfen und Abstößen, das war diesmal unter aller Kanone. Also ich habe ja sowieso ein relativ gespaltenes Verhältnis zu Nikolov, obwohl ich ihn ja grundsätzlich mag, aber ich habe den überhaupt nicht positiv gesehen. Gerade okay, der letzte Ball hier in der 88. Minute hat er gut geklärt und auch wo es einen Doppelschlag hätte geben können von Fürth, da hat er den Ball ein bisschen verlangsamt, aber insgesamt fand ich ihn überhaupt, er hat überhaupt keine Stabilität in die Abwehr gebracht.
Okay, also auf die Abwürfe und so weiter habe ich jetzt nicht geachtet, aber gerade so bei den Fernschüssen und so weiter fand ich ihn schon sehr, sehr ordentlich. Ich meine, dass du diese Dinger da mit dem Rauslaufen, dass du da dann mal so ein bisschen in Schlingern kommen kannst, das hat man ja gesehen, das ist auch, glaube ich, normal, aber ich fand ihn jetzt eigentlich nicht so schlecht.
Also ich muss sagen, Ja, sorry, ja.
Genau, ja, also, wie soll ich sagen, ich spiele ja zumindest noch ein bisschen aktiv Fußball und kann das ja auch noch, ja, wie soll ich sagen,
Stimmt, du bist doch auch
spiele ja auf der
Torwart.
Position. Insofern, auch wenn es natürlich ein deutlicher Klassenunterschied ist, aber ja, beim Rauslaufen muss man immer Glück haben. Also sind wir ehrlich.
Ja,
Ja, das
nee,
ist immer.
mir ging's auch nicht ums Rauslaufen, Christian. Die Sache ist die: Es geht hier um Abstöße und Abwürfe. Ja, es geht darum, das Spiel schnell zu gestalten, und das weißt du
Ja,
auch.
gut.
Ja, gut, aber ich
Es
glaube,
ist
das
ja
war
relativ.
generell ein Problem von der Mannschaft, dass die es nicht geschafft haben, wenn du da hinten eine Torchance oder irgendwas vereitelst, dich dann schnell umzuschalten und in die Vorwärtsbewegung zu gehen. Das dauert immer verdammt lange bei uns.
Klar, aber es kann nicht angehen, dass wir jeden Ball, den wir dann dadurch bekommen, direkt wieder verlieren. Und 90% der Bälle, die Nikolov weggeschlagen hat, sind beim Gegner gelandet. Das kann nicht sein.
Ja, gut, ob man das jetzt immer auf den Torwart zurückführen kann, ich meine,
Nicht
gerade
nur.
die langen Bälle sind natürlich, sage ich mal, in ihrer Präzision dann auch irgendwo eingeschränkt. Also das müssen wir auch klar sagen. Also wenn du einen Ball, der über die Mittellinie geht, spielst, dann, wie soll ich sagen, ja, dann hast du halt eine gewisse Streuung. So, das müssen wir schon irgendwie einschränken, finde ich. Sonst grundsätzlich bei den Sachen, die aufs Tor kamen, die hat er eigentlich alle gut pariert. Ich sag mal klar, bei dem Schuss irgendwie, dieses zweite Ding, wo Jagba von der Linie klärt, da hat er natürlich ein bisschen Glück. Und klar, wenn Jagba da nicht kommt, geht er halt rein. Aber der war halt auch gut gemacht. Also ich glaube, Ocean war es in dem Fall.
Ja.
Der steht da halt auch irgendwie, weiß ich nicht, 5 Meter vor dem Tor irgendwie. Und da hast du normalerweise auch bei den entsprechenden Torgrößen halt nicht mehr viel Chance als Torwart. So, da hat er halt gut reagiert. Und hat halt auch das nötige Glück, natürlich, was wir auch schon davor hatten.
Also der Schuss kam nicht von Ocean, das war glaube ich auch wieder nur der Pass. War das nicht Schröck? Ich gucke gerade nochmal nach.
Kann auch Schröck, Stefan Schröck gewesen sein, ja.
Wir wissen ja, wovon wir reden, so. Also,
Ja.
und, also sonst, ich fand ihn sonst, er hat die Dinger, die aufs Tor kamen, hat er eigentlich alle souverän gelöst. Grundsätzlich gebe ich dir sonst aber recht, es ist mir auch aufgefallen, dass es manchmal zumindest auch unsicher wirkte. Und natürlich, ja, Nikolas Steckenpferd rauslaufen, da war er noch nie gut, da wird er auch nicht mehr gut. Also da wird er nie der Typ sein, wo ich denke, jetzt kommt er raus, jetzt hat er.
Ja.
Also ich glaube, das passiert nicht mehr.
Klar, aber den Punkt mit rauslaufen, darüber reg ich mich auch jetzt eigentlich gar nicht mehr auf. Das habe ich jetzt, und das wollte ich jetzt auch noch gar nicht ansprechen. Mir ging es wirklich eher darum, dass der Abwehr keine Stabilität, ja, er hat keine Stabilität, wie soll ich sagen? Ja,
Ja, okay.
er hat ja keine Stabilität im Endeffekt gegeben, ja, weil
Okay.
natürlich ist es nicht nur der Fehler von Nikolov, dass die Bälle immer zum Gegenspieler gehen. Das heißt, das hängt auch damit zusammen, dass die Abwehrspieler oder das Mittelfeld sich überhaupt nicht anbietet. Hier mal ein, das ist ja war sowieso unser Fehler, einen normalen Spielaufbau zu machen. Aber an sich, warum? Unsere Abwehr, ganz ehrlich, unsere Abwehr hat total beschissen gestanden. Also Fürth, das Spiel gegen Fürth, da war unsere Abwehr sah echt größtenteils richtig beschissen aus. Und
Ja, definitiv.
normalerweise ist ja Nikolov deswegen wieder ins Tor gekommen, weil er für Stabilität gesorgt hat, weil er das hinbekommen hat, dass Anderson und Schildenfeld in die Richtung laufen beziehungsweise sich so positionieren, dass sie den Gegner abwehren, ja, weil Kessler war nicht in der Lage, das zu machen. Aber jetzt hat man gemerkt, jetzt Nikolov war anscheinend auch nicht in der Lage, die dementsprechend anzuleiten.
Ja, wobei man halt auch da auch ein bisschen einschränken muss. Natürlich, gut, wie soll ich sagen, Tagesform ist Tagesform und vielleicht hat auch der Nikolov gestern nicht seinen besten Tag gehabt. Aber natürlich, wenn wir, wie jetzt in der Szene, wo der Ball quasi unter seinen Füßen durchgeht oder unter seinen Füßen durchgeht und Jack
Ja.
von der Linie klärt, wenn wir die Szene nehmen, da stehen wir 4 gegen 2 in der Abwehr und da weiß ich nicht, da stehen, also das erklärt sich mir nicht, wie der trotzdem. Der hat ja noch nicht mal gepasst, sondern er hat ja dann auch, das war der Typ, der den Ball hatte quasi, hat auch aufs Tor geschossen. Und
Ja.
da steht 4 gegen 2 und das kann ich mir nicht erklären. Da hat es auch nichts damit zu tun, dass der Torwart mir dann sagt, geh doch bitte nach rechts, weil der läuft gleich rechts rüber oder irgendwas. Das muss ich als Abwehrspieler, vor allem in der zweiten Bundesliga, auch von allein wissen. Also
Ja.
irgendwie mich taktisch da vernünftig hin zu positionieren, dass der halt nicht zum Schuss kommt. So. Und da habe ich mir an den Kopf gefasst. Das geht nicht so.
Wir hatten ja grundlegend zwei Probleme. Das erste war ja, was ja fast zum 1-0 oder relativ am Anfang schon, ich glaube vierte Minute oder irgendwas, für die erste Chance von Fürth gesorgt hat, war ja das Problem, dass wir zwar vier Mann hinten in der Abwehr in einer Reihe gestanden haben, aber einfach die Räume dazwischen zu groß waren, dass du da wunderbar durchpassen konntest. Das war ja so das erste Problem, was wir hatten. Das hat ja so ein bisschen für die erste Chance gesorgt und dann auch für die zweite, wo wir dann Glück hatten, dass es dann nachher im Nachschuss dann abseits war. Und danach hatten wir halt eben aus meiner Sicht das Problem, dass wir dann so verwirrt waren, dass wir uns von einem einzelnen Mann haben umdribbeln lassen und zwar dann vier Mann die Lücke zum Gegner, zum anderen Gegenspieler dicht gemacht haben. Aber da ist keiner mal auf den ballführenden Spieler gegangen.
Also, genau, also wir haben natürlich grundsätzlich meiner Meinung nach viel zu harmlos speziell gegen den Ball gearbeitet in der Rückwärtsbewegung und haben da auch deutlich zu viel Raum gelassen und waren halt viel zu weit weg vom Mann. Also das liegt ja nicht nur in der Abwehr, auch im Mittelfeld, auch im defensiven Mittelfeld. Wir haben den Fürthern in ihrem eigenen Angriffsspiel immer viel zu große Räume gelassen und auf der anderen Seite sind wir viel zu schnell, also zumindest in den ersten, sag mal, 40 Minuten, viel zu schnell wieder quasi auf das Fürther Pressing getroffen. Also die Fürther haben ja ziemlich aggressives Pressing gespielt, ziemlich hart gegen den Ball gearbeitet und haben uns da wenig Räume gelassen, beziehungsweise wir haben dann die Räume nicht genutzt. Und bei Ballverlust haben es die Fürther halt relativ schnell gemacht und wir standen halt zu weit weg vom Mann und waren zu oft auch irgendwie einen Schritt zu spät oder das war natürlich, da ging schon ganz schön, das war ganz schön hart irgendwie.
Ja, aber es war nicht immer nur der Schritt zu spät, sondern man war einfach zu zaghaft. Du hättest früher mal ein Tackling ansetzen können, mal eine Grätsche auspacken können, gerade dieses zwei Vierter gegen vier Frankfurter, da hättest du früher mal die Grätsche auspacken können und dann wäre das kein Problem gewesen, dann hättest du die Szene frühzeitig bereinigen können und so war es noch zwei, drei Mal, wo es so war, dass wir den Spieler haben laufen lassen und irgendwann wurde es dann brenzlig, dann kam er in den Strafraum, dann konntest du nichts mehr machen. Ne?
Ja,
also das war nachlässig, denn du kannst frühzeitig im Mittelfeld schon klären, auch Köhler ein ums andere Mal hätte er frühzeitig einfach die Grätsche auspacken können, dann wäre die ganze Sache nicht so eskaliert. Aber nein, dann lässt er laufen und dann fühlt sich aber keiner mehr verantwortlich und dann kommt es zu einer gefährlichen Chance. Ja,
ja, da ist durchaus was dran, wobei man auch da, sage ich mal, einhaken müsste. Der Schiedsrichter hat relativ zeitig schon relativ harmlose Aktionen mit einer gelben Karte bestraft. Irgendwie, was das Spiel jetzt grundsätzlich in der ersten Halbzeit nicht unbedingt besser gemacht hat. Also,
Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
Dann aber schon, ich mein, sag mal, wenn du dann schon teilweise mit Leuten gelb vorbelastet bist, da überlegst du dann halt schon nochmal, ob du da die Grätsche auspackst und in der ersten Halbzeit schon irgendwie gelb-rot riskierst.
Oder? Ich will ja keine Blutgrätsche, aber es gibt ein vernünftiges Tackling im Profifußball, ja, dass ich den Ball auch berühre, damit es nicht immer gleich gelbe und rote Karte. Es war jedem Spieler klar bei der Eintracht, dass er kleinlich pfeift. Das war nach 10 Minuten war die Sache klar. Dann musst du dich natürlich darauf einspielen. Das war natürlich für die Spieler schwer, sich darauf einzustellen. Ich fand, er hat auch viel zu klein. Nicht gefilmt, aber wenigstens diese Linie, sage ich mal, beibehalten. Natürlich ist es nicht einfach, aber trotzdem ist es dann für mich keine Ausrede, gut, dann lasse ich einen Spieler halt laufen. Ja, also ich meine, das sind alles Profifußballer, die müssen sich da schon zu helfen wissen. Ansonsten mache ich das halt so, spiele ich wie die Vierte haben im Pressing gespielt, dann muss ich halt auch gegen den Mann mehr arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, dann gehst du halt mit zwei Mann hin und stellst ihn zu, dass er keine Abspielposition hat und dann ist das Thema ja auch wieder gut. Also da hätte man sich ja anpassen können.
Ja, es geht auch um Spielintelligenz und das hat bei der Eintracht ganz klar gefehlt. Du hast gemerkt, dass sie sich nicht darauf nicht richtig gut darauf einstellen konnten, dass Kinhöfer halt, ich glaube es war Kinhöfer, dass Kinhöfer halt wirklich so kleinlich gepfiffen hat und deswegen, wir haben 6 gelbe Karten kassiert. Tut mir leid, und das Spiel war nicht übermäßig aggressiv. Das waren bis auf 1-2 Fouls, war das Kindergarten. Ja. Aber da muss man halt sich darauf einstellen, aber er muss trotzdem intelligent spielen. Und das hat bei der Eintracht komplett gefehlt.
Wobei wir bei dem Thema gelben Karten, um da nochmal kurz zu bleiben, auch durchaus Glück hatten. Also da gab es so die eine oder andere Szene, wo man sagen kann, okay, die gelbe Karte vielleicht ein bisschen unnötig und auch ein bisschen früh. Ich denke da jetzt wieder so an diese Gekas-Geschichte, wo er den Kienhöfer da aus ungefähr 2 Zentimeter Entfernung so dermaßen anbrüllt, dass ich Angst hatte, den fliegt das Toupet vom Kopf.
Ja, das habe ich gar nicht so genau, das habe ich im Stadion.
Das konntest du im Fernsehen wunderbar sehen. Also,
ja, okay.
Dass der Gekas dem Kienhöfer die Nase nicht abgebissen hat, das war echt alles.
Wegen was?
Ich weiß es nicht. Also du konntest das war diese Geschichte, wo der Grün, glaube ich, der hatte den Ball und wollte Abschlag machen oder abwerfen oder irgendwas und Gekas hat ihn immer so geblockt und auch so von der Körperhaltung und so von der Bewegung so frei nach dem Motto, komm doch, komm, trau dich, komm. Ja, und dann hat Kienhöfer halt irgendwann abgepfiffen, so frei nach dem Motto, Torwart behindert und Und dann hat sich Gekas aufgeregt und hat ihn so dermaßen angebrüllt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber Kienhöfer muss es zumindest in irgendeiner Art und Weise verstanden haben oder vermutend haben, es zu verstehen, und hat ihm dann halt relativ schnell da diese gelbe Karte gegeben. Also
okay.
Auch irgendwo in gewisser Art und Weise unnötig, die ganze Geschichte.
Auf jeden Fall. So gelbe Karten braucht kein Mensch. Ja, also, ja. Aber gut.
Wo wir wiederum ja Glück hatten, war ja bei dieser Jagba-Geschichte. Die du, ich weiß nicht, ob du die im Stadion mitbekommen hast, das war ja dann auch sowas, was du im Fernsehen dann eher mitbekommen konntest, wo dann der Jagba im Zweikampf im Gegenspieler kann sich nicht durchsetzen, fällt nach hinten, liegt schon auf dem Boden und hebt dann nochmals Bein und dem Gegenspieler halt direkt mittig dahin, wo es ungemütlich ist.
Gesehen, ja.
Okay, und eigentlich, Linienrichter steht direkt 2 Meter da hinten, guckt direkt auf die Aktion drauf und hebt nicht die Fahne. Also da haben wir immens Glück gehabt. Da kannst du dir dann auch nochmal, ich glaube, auf der Facebook-Seite von der Frankfurter Rundschau nachgucken. Da stellen sie die Szene dar, da kannst du dir in 30 Sekunden anschauen, inklusive Wiederholung, wie dem, ich glaube, es war der Kollege Kilchenstein, zwischen die Beine getreten wird.
Okay.
Naja. Ich habe es mir zur Aufweiterung heute 5-mal angeschaut. Ah, nee, der Kollege Dürstewitz war es. Ich habe es mir 5-mal angeschaut. Immer wenn ich schlechte Laune hatte, waren die 30 Sekunden sehr angenehm.
Wobei man einschränken muss, es gab auch eine Szene, es war eher in der zweiten Halbzeit, da räumten Fürther auch relativ hart Gekas kurz vorm Strafraum ab. Das lässt er dann völlig ungeahndet. Also das war auch ein ganz faul. Irgendwie, das war, wenn wir bei seiner Linie bleiben, wäre es eigentlich auch wieder eine gelbe Karte gewesen. Und das lässt er dann halt auch so laufen. Also der Schiedsrichter war so, fand ich so ein bisschen, hat er auch nicht seinen besten Tag. Also um es mal vorsichtig auszudrücken.
Also ich fand ehrlich,
er war mehrheitlich bei der kleinlichen Linie. Ich meine, das Kleinliche an sich stört ja schon einigen. Er hatte so 1-2 Szenen, wo ich mich auch gewundert habe, dass er nicht gepfiffen hat oder eine Karte gezeigt hat, aber so mehrheitlich kommt es hin und von daher, ja.
Gut, ich sag mal, ich beurteile das natürlich dann aus Stadionperspektive, ja, und ich fand natürlich, dass er uns komplett verpfiffen hat. Wir hätten, also er hat jetzt nicht so anders gepfiffen, dass wir jetzt gewonnen hätten, das ist doch ganz klar, er hat jetzt keine spielentscheidende Szene, die jetzt anders bewertet, als wir das im Stadion machen würden, weil also wir hätten auch mit einem besseren Schiedsrichter wahrscheinlich nicht 1-0 gewonnen, aber er hat den Spielfluss halt immens zerstört und das muss man halt auch mal, und das muss man eben schon ankreiden. Und ich meine, natürlich, ja, müssen jetzt ein bisschen aufpassen, Schiedsrichterschelte und so, ist in letzter Zeit viel passiert, aber man muss so Schiedsrichter dann auch mal ankreiden, dass hier ein Spielfluss komplett kaputt gemacht wird, und dann braucht sich keiner mehr wundern, dass ein Montagabendspiel dann halt auch mittlerweile echt einen schlechten Ruf hat und kaum noch als wirklich gutes Spiel gilt, wenn du jeden Mist abpfeifst. Da gehst du als Fan, gehst hin ins Stadion, willst ein schönes Spiel sehen und dann wird jeder kleine Scheiß abgepfiffen. Und natürlich haben das die Fürther auch am Anfang schon richtig gut gemacht. Die haben nämlich gemerkt, okay, wir sind im Durchschnitt, sind wir die leichteren und kleineren Spieler, und dann haben sie sich aber auch relativ oft hinfallen lassen. Das war nicht mehr zu ertragen. Natürlich, gegen Idrissou sieht fast jeder Vierter-Spieler klein aus, aber ja, wie sie sich oft haben hinfallen lassen und wie dankend Kienhöfer das angenommen hat, war nicht schön. Und dann muss ich auch sagen, Fee hatte ich, glaube ich, in der Woche zuvor, glaube ich, in der Frankfurter Rundschau auch die Geschwalbensucht einiger Spieler kritisiert. Muss ich sagen, hat er recht. Ja, das hat er natürlich jetzt nicht gegen Fürth direkt gemeint, aber meine Güte, mich hat das schon aufgeregt, weil du machst das komplette Spiel kaputt, und dadurch entstand natürlich auch zu keiner Zeit eine gefährliche Aktion. Natürlich, die Eintracht, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir hätten 5 Stunden spielen können, hätten kein Tor gemacht, ja, weil wir viel zu ungefährlich waren. Das Mittelfeld hat nicht funktioniert, die Abwehr war auch nicht gut, und wenn das Mittelfeld auch nicht wirklich nach vorne arbeitet, dann kann im Sturm halt auch nichts passieren. Ja, also es war kein gutes Spiel der Eintracht. Aber Schiedsrichter hat sein Übriges dazu getan.
Ja
gebe ich dir recht.
Und wenn wir da quasi dabei bleiben, dass Armin Fee ja im Vorfeld der Partie auch gesagt hat, die Tagesform wird entscheiden, muss man einfach sagen, hatten die Fürther gestern deutlich die bessere Tagesform.
Meiner Auf jeden Fall.
Auch von Anfang an eben verstanden, relativ aggressiv auf den Mann zu gehen. Hatten natürlich auch grundsätzlich die schlechtere Ausgangsposition, muss man auch mal sagen. Also sag mal, mit diesem 0-0 können wir besser leben als die Fürther. Weil die Fürther bleiben ja erstmal die Verfolger sozusagen. Also wenn wir jetzt von den direkten Aufstiegsrängen Aufstiegsplätzen sprechen, dann waren sie vorher die Verfolger und bleiben erstmal die Verfolger. Insofern habe ich schon verstanden, oder hatte ich mir auch schon so weit vorgestellt, dass die also relativ hart sozusagen an die Sache rangehen würden und relativ stark pressen würden. Was ich halt schade fand, dass wir keinen Weg gefunden haben, irgendwie schlauer diese Sache zu lösen, einfach mal selber irgendwie ins Kurzpassspiel zu gehen, selber irgendwie schnelle Kurzpässe zu spielen, um in den Angriff umzuschalten, gerade bei eigenem Ballbesitz auch mal einen zweiten Ball zu gewinnen. Das ist uns in der ersten Halbzeit eigentlich fast überhaupt nicht gelungen. Und das war halt das, wo ich so ein bisschen enttäuscht war, wo ich dachte, ja, da hätte ich mir einfach mehr erwartet von der Eintracht. So.
Nee, du musst doch mal ganz klar sagen, vollkommen richtig. Wir haben zu keiner Zeit hier eine spielerische Überlegenheit darstellen können. Ja? Also man hat nicht gemerkt, dass wir jetzt wahrscheinlich das wesentlich teurere Team sind. Ja? Da angefangen, wir konnten uns nicht durchsetzen. Es gab auch kaum Einzelaktionen, die mich jetzt zum Jubeln gebracht hätten oder so geniale Momente, die gibt's halt in der zweiten Liga sowieso noch seltener und bei uns momentan aber auch eigentlich gar nicht. Aber so geniale Momente oder so Schlitzohrigkeit hat uns aber auch bei so einem Spiel gefehlt. Wenn du gerade merkst, ich sag jetzt mal, das ist jetzt wieder relativ negativ, aber wenn du merkst, dass der Schiedsrichter jeden Mist relativ kleinlich pfeift, dann hätte ich es vielleicht ab der 85. Minute schon nochmal probiert, mich in den Strafraum zu tanken und dann vielleicht eine unglückliche Situation für die Vierte herzustellen, um es mal so auszudrücken, ja, aber da auf die Idee kam dann anscheinend auch keiner von der Eintracht. Also ich muss sagen, da hat es am letzten Biss dann auch bei uns wirklich gefehlt und ein ganz klarer Punkt, und da werden wir wahrscheinlich nachher nochmal dazu kommen, ist, dass der zweite Anzug, der dann relativ früh ja schon angefangen wurde einzuwechseln, oder relativ früh eingewechselt wurde, sich nicht dementsprechend angeboten hat, und ich denke, da sollten wir jetzt auch nochmal in der Winterpause Konsequenzen draus ziehen. Also ich meine, Matmo hat jetzt schon relativ viel für die Eintracht gebracht. Über den brauchen wir eigentlich kein Wort verlieren. Aber Leute wie Gekas, Leute wie Korkmaz, der in der 70. Minute für Gekas eingewechselt wurde, deswegen habe ich den Namen eben genannt. Bemühungen hin oder her, aber das bringt alles nichts. Ich habe da auch ehrlich gesagt überhaupt keine Lust mehr drauf, die ganzen Spiele da auf der Ersatzbank zu sehen, die auch nichts bringen. Ja, Kayo sitzt ja mittlerweile schön auf der Tribüne. Wahrscheinlich hat er wieder zu viel Lebkuchen geschmatzt und ist noch nicht mal auf der Ersatzbank. Das kostet alles Geld und ich hoffe, dass wir irgendwie noch Abnehmer für die finden. Gerne auch ablösefrei, aber wir brauchen Leute, die uns verstärken und die wirklich nochmal für einen Unterschied sorgen können.
Also ich persönlich muss auch sagen, mir hat sich diese Korkmaz-Einwechslung für Gekas überhaupt nicht erklärt. Beziehungsweise dann im Nachgang, die einzige Überlegung, die ich dahinter gesehen habe, war irgendwie, gut, jetzt stellen wir den nochmal in die Galerie, vielleicht trifft er nochmal irgendwas, irgendwie nach dem Motto Sonderangebot, übel Korkmaz frei zum Verkauf, also was anderes.
Ja gut, aber das hat da, ja dann auch nicht so wirklich funktioniert. Also er hatte zwar da diesen einen Fernschuss, den er dann, glaube ich, in der 89. Minute noch gebracht hat, aber das war es dann auch schon wieder. Also mir hat sich dieser Wechsel auch absolut nicht erschlossen. Also die einzige Theorie, die ich noch gehabt hätte, war, dass Fee halt merkt, okay, wir haben hier keine Chancen nach vorne, wir sind halt einfach von der Tagesform zu schlecht, versuchen wir das Thema sicher über die Runden zu bringen mit dem Unentschieden, aber auch dann hätte ich eigentlich aus der logischen Konsequenz heraus keinen Korkmaz gebracht, sondern irgendjemanden, den ich im defensiven Mittelfeld noch einsetzen kann.
Lehmann,
ja,
halt.
Und Lehmann zum Beispiel.
Ja, gut.
Wobei ich auch irgendwie, ich hätte halt Friend gebracht. Ich sag's jetzt irgendwie im dritten Podcast, ich hätte halt Friend, also ich weiß nicht,
ja, der. Wenn der Friend fit ist.
Ich lese jeden dritten Tag irgendwie, Rob Friend trainiert, schiebt Überschichten, schießt noch irgendwie bis ins Morgengrauen aufs Frankfurter Tor und er wird trotzdem nicht eingewechselt. Also das erklärt sich mir nicht.
Gut, das heißt dann im Endeffekt, dann löst halt die Leier auf, wenn du nicht spielen lassen willst. Ja, ganz ehrlich, ist jetzt ein bisschen radikal, aber dann brauchst du ihn auch nicht. Ich finde auch, Korkmaz war eine widersinnige Einwechslung. Also die hat mich doch schon zum Verwundern gebracht, als ich das gesehen habe. Gerade für Gekas raus. Ich meine, klar, wäre Köhler rausgegangen und dafür Korkmaz gekommen, hätte sich hier im Podcast keiner gewundert. Das wäre eine logische Einwechslung gewesen. Aber dass Köhler überhaupt drin geblieben ist, ich meine, Ich will jetzt nochmal kurz auf Köhler zu sprechen kommen, ja. Der wird oft und viel kritisiert. Ich war in der ersten Halbzeit noch relativ milde gestimmt, weil er auch einige positive Offensivaktionen hatte. Die eine oder andere Ecke, die er geschossen hat, kam auch relativ gut an. Aber er macht einen markanten Fehler in der zweiten, zweite Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, wo er den Ball am Strafraum und dämlich verliert.
Ja.
Und bei einem Spielstand von 0-0. Da muss ich ganz ehrlich sagen, gute Nacht, Marie. Jetzt reicht's aber auch mal langsam, ja?
Das war ich auch im Vorfeld, da ist ja quasi der Ball zu Ocean gekommen und der schießt aus relativ spitzen Winkel, wo Nikolov den quasi noch hält.
Den hat er gut gehalten, das war gute, guter Ball von Nikolov, ja. Aber meine Güte, so eine Szene darf mir nicht passieren.
Nein.
Ja, gebe ich dir absolut recht.
Wie gesagt, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn der Streit dann in einem Interview, habt ihr es gesehen, bei Spox dann sagt, wer war ihr leichtester Gegenspieler? Ja, das war der Benjamin Köhler. Ja, wundere ich mich nicht.
Ja. Ja, wobei wir auch sagen müssen, der Köhler ist natürlich eigentlich, er hat zwar auch schon Linksverteidiger gespielt, ist es aber eigentlich nicht. Das wissen wir ja nur auch schon seit einer ganzen Weile. Irgendwie. Und auch natürlich bei dem schwanken die Leistungen und auch das wissen wir.
Ja, aber er ist, ja, aber da muss er sich halt, ja, natürlich schwingt die Leistung, aber das ist für mich auch alles kein Argument. Also so ein Köhler, der muss dann aber auch mal, ja, der hat aber auch, der fehlt auch die Körperspannung. Da fehlt dann auch dieser letzte Biss. Aggressivität, dass er auch mal gewinnen will. Weil, wie passiert denn sowas? Sowas passiert nur durch Nachlässigkeiten. Und mir passieren generell zu viele Nachlässigkeiten. Auch in der Abwehrformation sah auch wirklich auch keiner gut aus. Und dann, trotz 0-0, was für uns wirklich schmeichelhaft war. Weil normalerweise wäre es blöd gelaufen. Wären wir hier mit dem 2-0 nach Hause geschickt worden und da hätten wir ganz blöd dagestanden. Zum Glück hatten wir so viel Dusel, dass hier in Edgar Pripp nicht das leere Tor trifft, ja. Und die Szene danach auch nicht reingeht, die ja normalerweise auch ein Tor hätte werden können, da können wir uns im Endeffekt sogar noch bedanken. Aber das kann nicht unser Anspruch sein.
Nein. Ja, man muss halt natürlich, um was Positives, der Gekas Kopfball in der ersten Halbzeit war für mich, würde ich sagen, der Torschuss eigentlich. Also den hat er gut genommen.
Ja, auf jeden Fall.
Er kommt ja, klar. es gab ja so eine, das war der Gekas Kopfball, dann gab es ja auch noch die Chance, glaube ich, auch relativ weit am Anfang, wo Meier im Prinzip auch schon die Chance gehabt hätte, das Ding reinzumachen, wo ich mir bis heute nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt ein misslungener Schuss war oder ein zu scharf geschossener Pass, keine Ahnung.
Ja, aber das ist kein typischer Meier-Fehler. Das ist Meier und, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist Meier und Köhler-Fehler. Die können entweder schnell scharf schießen und der geht sonst wohin oder die spielen passgenau, aber dann ist er auch so langsam. Ja, also es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ein Meier, der muss doch mal, der ist so ein langer Baum, langer Kerl, der muss doch mal einen starken Schuss haben. Aber nein, dann kommt das Ding da angetröppelt, meine Güte, hätte Frau Reuter noch dahin schicken können, er hätte den Ball noch abfangen. Ja, also das war auch eine Riesenszene, ja, und nachlässig.
Ja, ich sag ja, das war so, ich kann es nicht genau definieren, war es halt ein zu schwach geschossener Schuss oder ein zu fest geschossener Pass, das war irgendwo genau, so ein bisschen was dazwischen. Also
aber da waren sie wenigstens noch gut im Spiel. Ja,
ja, das stimmt schon.
Aber letztlich hatten wir natürlich, wir hatten halt einfach keine zwingenden Szenen, was aber auch daran, aus meiner Sicht, daran lag, dass wir halt im ganzen Spielaufbau gestern einfach Murks gemacht haben. So, also hohe Bälle irgendwie und viele Ecken. Und ja, aber es war halt alles nicht irgendwie zwingend kontrolliert, auch mal die Vierter mit über irgendwie 2-3 Stationen, auch gedanklich vor allem, mal irgendwie unter Druck setzen und denen auch voraus sein irgendwie. Also auch mal, wie soll ich sagen, eine eigene Spielidee entwickeln. Das gab es gestern ja gar nicht.
Genau.
Ärgerliche Jagba-Flanken aus dem Halbfeld, die wieder in Kniehöhe irgendwie, also
gut, ja, hör mir auf.
Aus Zwergenhöhe, Kopfhöhe, da auf die zuschrobte, ja, haben sie rausgeköpft oder halt wegge. Also das war einfach, es war ärgerlich.
Ja, nee, man muss schon sagen, das Vorausdenken der Spieler findet auch nicht statt. Also da, ja, das ist auch die fehlende Spielintelligenz, was ich ganz klar sage. Da wird auch keine zwei Schritte weitergedacht, wie ich ein Spiel mal vernünftig aufbaue. Und dann bleibt es halt natürlich dabei, dass sich beide Mannschaften relativ wenig schenken. Das ist ja ganz klar. Also ich meine, Fürth ist ja jetzt auch keine Feiertagsmannschaft, die du mit 3 Bier jetzt schon abgefüllt hast. Nein, das ist eine Mannschaft, die steht auch zu Recht da relativ weit oben, spielt Jahr für Jahr da oben mit, die sind auch gut eingespielt, bla bla bla. Ich finde jetzt noch 10 Ausreden. Aber so ein Spiel, das gewinnst du auch mal nur dreckig 1-0. Aber
hätte auch gereicht.
Hätte gereicht, wir würden uns alle nicht beschweren. Aber dann musst du halt auch mal zwingender sein. Ich meine, wir hatten wirklich gute Eckbälle. Das ist ja, was ja mittlerweile schon stetig nach oben geht, dass unsere Eckbälle mittlerweile besser ankommen. Aber verwerten können wir sie immer noch nicht. Aber genau so eine Situation musste man dann auch verwerten. Ja, dann geht der Ball durch, dann guckt der Max Grün, sieht dann auch nicht so wirklich gut aus. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war das so eine Szene. Sehen sie alle nicht gut aus, aber dann fliegt der Ball dann so durch den Strafraum hinweg und es hätte nur mal ein Fuß von irgendeinem Frankfurter dastehen müssen, aber hängt auch damit zusammen, dass die Leute, ein Fußballtrainer von mir, ich habe nie lang und nie groß und nie gut Fußball gespielt, sondern nur mal irgendwie so ein Jahr, aber der hat früher gesagt, du musst auf das Unmögliche, musst dich auf das Unmögliche gefasst machen. Und so ist es auch. Du musst auch, wie das in der ersten Liga ist, wie ein schau mal an Gomez oder schau mal bei den Bayern, die machen Ballbewegungen, die machen Spielbewegungen mit, obwohl sie gar nicht den Ball haben, aber weil es könnte ja sein, dass sie dann in der Offensive den Ball bekommen und dann stehen sie richtig und dann machen sie es. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also diese reflexartigen Bewegungen, und die finden bei der Eintracht nicht statt.
Ja, auch manchmal einfach dahin laufen, wo der Ball hinkommen könnte.
Ja, richtig.
Also einfach dieses in den Raum laufen, weil manchmal ist es einfach so, dann hast du doch mal einen Tempo-Gegenstoß, wo dann so ein sogenannter blinder Pass kommt. Also wo sag mal, der Spieler weiß, okay, ich spiele ihn jetzt in die Mitte, weil da könnte jemand sein. Und wenn
genau
dann
aber der Punkt.
Dann steht da eben auch keiner. Aber wenn eben einer, zwei mitlaufen und dann tritt auch mal ein Vierter drüber oder was auch immer, natürlich, und dann ist so ein Ding drin und dann reicht's ja auch. 1-0.
Das ist der Punkt, weil Schwegler und Rode immer auch mal diese Pässe probieren. Gerade Rode versucht immer mal wieder so einen schlauen Pass zu spielen. Aber der verzweifelt dann auch, weil keiner dieser Ghetto-Blaster-lastigen Spieler wie Köhler dann mal mitdenken und mal da reinlaufen. Und auch ein Meier läuft da nicht mit und denkt nicht mit. Und das ist halt echt ärgerlich.
Ja, was man auch festhalten muss, was mir auch aufgefallen ist, was aber auch, wie soll ich sagen, in der Natur der Sache lag, Fürth hat natürlich dann auch so ab der 40. Minute eben langsam angefangen abzubauen. Also wir sind halt schon ein arg hohes Tempo gegangen, hatten auch dann, glaube ich, 12 Kilometer, haben die mehr abgeschrubbt als wir am Ende des Tages. Was ich auch immer als Statistik immer, also diese Kilometerstatistik auch immer irgendwie grenzwertig finde, weil, ja, das will ich sagen, da können wir den Marcel Heller Gedächtnispreis für verleihen.
Ja, genau.
Was soll ich sagen? Also das ist ja kein Wert, der irgendwie im Fußball wichtig wäre. Jetzt, also grundsätzlich. Aber trotzdem, das drückt ja was aus. Also sie sind ja schon irgendwie aggressiv zu Werke gegangen. Nur, wenn der Gegner dann nachlässt, was ja auch jeder Spieler auch jetzt im Nachhinein bemerkt hat, warum fange ich dann nicht an, noch anders irgendwie die unter Druck zu setzen? Also warum sage ich dann nicht, gut, jetzt geben wir ein bisschen Gas und suchen den finalen Pass, sondern dümpel weiter so dahin. Ich meine, da sahen wir dann eigentlich auch nur besser aus, weil eben die Fürther nachgelassen haben und nicht, weil wir plötzlich besser gespielt haben.
Ja, stimmt. Also die typische, ich will es jetzt mal positiv und versuche jetzt hier mal neues Zeitalter einzuläuten. Die Eintracht-Viertelstunde, das könnte von irgendeinem österreichischen Verein geklaut sein, ja. Die Eintracht-Viertelstunde am Ende der zweiten Halbzeit, die uns doch schon mehrere Tore beschert hat, das muss man ja sagen, in dieser Spielzeit, die wurde diesmal gar nicht eingeläutet. Also die letzten 15 Minuten haben wir auch nicht großartig Druck gemacht und nicht aufs 1-0 großartig gespielt. Nein. Das stimmt, das hat gefehlt.
Ja, wobei auch da natürlich so ein bisschen die Einwechslungen eine Rolle gespielt haben könnten, weil ich meine, dann haben wir irgendwie Dekas rausgenommen.
Aber
ganz ehrlich.
Aber wenn ich das 1-0 will, dann ist doch scheißegal, wer jetzt eingewechselt wurde. Weißt du?
Ja, aber du hast nicht. Also ich war der Meinung, dass du zumindest diesen Etressou-Wechsel enorm gemerkt hast. Also ich meine mir einzubilden, dass du durchaus gemerkt hast, in dem Moment, wo der Etressou in der 82. Minute, was es da war, raus ist und ein Hoffer dafür gekommen ist, dass da so ein bisschen der Geist in der Mannschaft gefehlt hat und da halt eben dann auf einmal nicht mehr der nötige Druck da war. Ja, und das kann jetzt Einbildung gewesen sein, aber es kam mir stark so vor.
Ja, also ich bin da ganz irgendwie dabei und ich frage mich dann aber, warum man es nicht einfach mal andersrum macht, warum man nicht mal irgendwie von Anfang an von mir aus Hoffer oder wenn man jetzt eben Fremd nicht bringen will, ansonsten mit Fremd mal anfängt und Etressou einfach zur zweiten Halbzeit bringt oder zur 60. oder 70. Minute, dass man den einfach nochmal so als, wenn wir wissen, okay, wir haben eher hinten raus unsere Stärken, da lässt der Gegner eher mal nach, warum bringe ich dann so einen Mann nicht hinten raus mal? Also das sind auch so Sachen, die man nochmal probieren könnte.
So, ja, das ist halt so eine Entscheidung vorm Spiel, damit kannst du richtig liegen, damit kannst du auch falsch liegen. Also im Nachhinein zu sagen, man hätte es auch mal andersrum probieren können, ist, glaube ich, immer etwas einfacher. Die entscheidende Frage, die ja jetzt nach dem 0-0 Auftakt in die Rückrunde bleibt, ist, hatten wir jetzt Glück, dass die anderen Mannschaften, also die direkte Konkurrenz, nicht in der Lage war, mehr zu punkten, oder war es Pech?
Für uns jetzt. Also,
ja. Also können wir jetzt von Glück reden und sagen von wegen, ja, 0-0, aber wir hatten ja Glück. Die anderen haben ja auch nicht geschafft, irgendwie ihren Abstand zu vergrößern oder an uns vorbeizuziehen. Oder sagen wir von wegen, Mist, wir haben es wieder mal nicht geschafft, eine Situation für uns auszunutzen.
Na, das ist jetzt die grausame Ambivalenz. Ja, natürlich war es Glück, dass wir überhaupt einen Punkt ergattert haben, weil wäre alles normal gelaufen, hätten wir das Spiel verloren. Ja, aber anderes, ich kann es nicht mehr als zweiseitig begründen. Andererseits waren wir auch wieder ultimativ dämlich, um eine Chance verstreichen und haben eine Chance verstrichen lassen. Deswegen sind wir auch nicht die Bayern der zweiten Liga. Und das ist auch so ein Schwachsinn, den will ich nie wieder hören. Bayern der zweiten Liga, bla bla bla. Aber gut, wir haben vielleicht mehr Geld als andere, aber wir sind nicht so eiskalt wie der FC Bayern, auch wenn es mir leid tut, das sagen zu müssen. Weil die machen das, dieses ähnliche Spieltag in der ersten Liga. Alle Teams da oben vergeigen es und die machen dann den wichtigen Dreier und wir versemmeln ihn. Ich will nur mal sagen, so ist es halt. Und deswegen, ich sehe es eher mit einem weinenden als mit einem lachenden Auge, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, wie wir ja auch gelernt haben, sind wir auch nicht die Bayern der zweiten Liga, sondern Manchester City der zweiten Liga.
Ach, ja, das weiß ich alles noch nicht. Reden wir nochmal, wenn sich diese angebliche Kooperation irgendwann mal in Fakten und Zahlen auswirkt oder in Spieler wechselt.
Spielern, ja.
Für mich ist das alles hier noch wachsweich und totaler Unsinn. Aber gut.
Ich weiß, aber ich fand's gerade so lustig.
Ja, ja.
Genau, wie gesagt, wenn die ersten englischen Kajos dann kommen, die sind dann halt nicht Brasilianer, sondern die sind dann halt englische Lebkuchenesser.
Ich wollte gerade sagen, andere Hautfarbe, ähnlicher Bauchumfang.
Genau, da und anderer Dialekt, aber ansonsten das Gleiche. Nein, ja, also die Situation natürlich hat sich, wenn wir so wollen, die einzigen, die daraus wirklich Gewinn gezogen haben, sind halt die Düsseldorfer, weil die halt einfach einen Punkt wieder auf uns gut gemacht haben und wir die jetzt auch nicht mehr mit einem einzigen Sieg und einer Niederlage der Düsseldorfer eben entsprechend einholen können.
Also eigentlich gab es zwei Gewinner. Einmal Düsseldorf, die halt eben nach wie vor noch oben stehen.
Ja. Aber
und Düsseldorf Paderborn, die näher rangekommen sind, die haben
ja
nicht aber gewonnen.
Düsseldorf hat unentschieden gespielt und wir haben unentschieden gespielt. Also da haben sie jetzt keine, also Düsseldorf hat jetzt nichts gewonnen jetzt dadurch, ne? Ich meine, wir haben unentschieden gespielt, Düsseldorf hat unentschieden gespielt, so whatever. Also der Punktabstand hat sich jetzt nicht verändert. Was du gesagt hast, Paderborn wird jetzt mittlerweile zu einer großen Gefahr. Ich war sehr ärgerlich, als wir damals zu Hause nur unentschieden gegen Paderborn gespielt haben. Mittlerweile könnte man fast mit dem Ergebnis gut leben, weil sich Paderborn ja wirklich richtig da oben festgesetzt hat. Das ist, boah, fünf Mannschaften jetzt mittlerweile auf 2,5 Plätze, ja, also 2 sichere und eine und den leidigen dritten Platz, den ich eigentlich auch nicht will. Wird ganz schön eng.
Ja, also den dritten Platz, den können wir auch gar nicht wollen. Also da, wie soll ich sagen, das halte ich nervlich auch nicht aus. Also
nee, auf jeden
das,
Fall. Ja.
Das geht nicht. Das ist das, also da, ja, nein. Nein, wir werden auch Zweiter, da jetzt mal davon abgesehen. Ja, aber trotzdem, also es war.
Aber warum denn Zweite? Das finde ich auch, das muss ich nochmal ganz grundsätzlich sagen, das geht mir komplett auf die Eier, so ein Bruch, ja, wollten zwei Platz festigen. Nee, was ist denn das? Nur weil diese scheiß Düsseldorfer jetzt mal eine Serie haben. Düsseldorfer Serie muss jetzt komplett mal demontiert werden. Ich will jetzt sofort den ersten Tabellenplatz. Und mir geht es auf den Sack, dass wir jetzt schon wieder so, möchte gern devot sind und alle nur so einen zweiten Platz, der ist ja auch schon okay. Hallo? Da muss man ein bisschen besseres Selbstverständnis her. Wir sind da immer zu mickrig und machen uns automatisch klein. Ich meine, wir haben ein Spiel jetzt mal verloren, okay? Und die Düsseldorfer werden aber auch nochmal in die Falle tappen. Und für die wird es dann auch nochmal eine ganz neue Situation sein, das Verlieren dann auch mal wieder zu lernen. Das wird für die auch eine ungewohnte Situation sein. Und meine Güte, wenn ich jetzt ein absolutes Arschloch bin, dann würde ich auch mal versuchen, den einen oder anderen Spieler da mal auch abzuwerben. Das werden die natürlich nicht machen, aber schön da mal ein bisschen Ungereimtheiten, schön da mal ein bisschen so Angebot, naja, die steigen ja wahrscheinlich auch sich auf. Du musst als Eintracht auch mal ein bisschen Drecksack sein, ja? Und dann können wir den ersten Platz
haben. Ja, das ist nicht Bruchhagens Charakteristik.
Ja,
der
aber
Bruchhagen ist halt in dem Falle so zurückhaltend. Ich will auch Erster werden. Wenn es am Ende des Tages nicht funktioniert und wir Zweiter werden und trotzdem die direkten Aufstieg kriegen, ja, dann bin ich auch nicht immens böse drum. Aber genau. Ich will da oben stehen, verdammt noch.
Ja, also wie soll ich sagen, da gebe ich euch ja recht. Es ist ja auch, darum geht ja natürlich, auch wenn ich sag mal, diese komische Blechschale aus der zweiten Liga auch, weiß ich, was wir damit machen können. Natürlich wollen wir Erster werden, darum geht's ja nicht. Aber wir sind ja jetzt irgendwie auf der irgendwie die jetzige Situation und irgendwie die Saison, wie sie sich bis jetzt darstellt, ist ja erstmal so, das müssen wir auch erstmal, finde ich, neidlos anerkennen, auch wenn wir Düsseldorf jetzt blöd finden, aber jetzt sind sie erstmal Erster und sind irgendwie mit 4 Punkten, glaube ich, weg oder mit 3 Punkten.
Nee, nur mit 3.
Also du kannst das nächste Woche, wenn die verlieren und wir gewinnen, dann hängt es rein vom Torverhältnis ab, dann kannst du das Thema schon wieder gerade ziehen. Also das ist alles...
Also Gott sei Dank ist es ja so. Ja. Deshalb nur mein Problem ist momentan irgendwie eher, dass ich halt denke, wenn ich jetzt auch die letzten Spiele Revue passieren lasse, dass wir seit, und tut mir auch ein bisschen leid, das so sagen zu müssen, aber seit diesem blöden Pokal aus gegen Kaiserslautern schon wieder irgendwie so ein bisschen der Wurm drin ist, zumindest für mich vom Gefühl her irgendwie. Also bis zu diesem Kaiserslautern-Spiel haben wir ja teilweise Spiele auch souverän gewonnen. Also irgendwie, wenn ich da an Braunschweig denke oder gegen Bochum oder auch gegen Union Berlin, die haben wir halt mehr oder weniger weggemacht. Also da, ich hatte jetzt bei all diesen genannten Spielen nie das Gefühl, dass die Eintracht da irgendwie in Bedrängnis kommt oder dass der Gegner irgendwie mit uns auf Augenhöhe ist. Als ich hier in Aue saß irgendwie, hatte ich zwar nicht das Gefühl, dass Aue mit uns auf Augenhöhe ist, aber da liefen mir trotzdem die Schweißperlen über die Stirn. Einfach aus dem Grund, weil wir halt selber so viel Mist verzapft haben. Mhm. Und bitte, dieses Gefühl sozusagen, wenn ich jetzt die Spiele Revue passieren lasse, häuft sich auch irgendwie die letzten Wochen wieder. Und deswegen sehe ich auch eher diese Winterpause entgegen, dass ich sage, okay, jetzt atmen wir alle nochmal tief durch, sozusagen trainieren nochmal in Ruhe, stellen uns auf diese Rückrunde ein und dann irgendwie mit voller Fahrt den ersten Platz. Aber so wie es sich momentan halt darstellt und auch nach dem Spiel gestern, ja, Heike hat so leichte Bauchschmerzen irgendwie.
Ja, gut, ja, also zumindest so, dass die wahrscheinlich auch eine Pause mal wieder ganz gut gebrauchen können, das denke ich auch. Mhm. Aber da muss sich auch der Kopf einfach wieder ein bisschen freisetzen, ja. Also vielleicht ist da auch eine zu große Unsicherheit, vielleicht kommt jetzt, was du jetzt da gemeint hast, das Gespenst, das Pokal aus, wieder sucht wieder die Eintracht heim, wie es in der letzten Saison war, aber sowas braucht man sich eigentlich nicht einreden lassen. Mhm. Weil je öfter man das hört, desto mehr lässt man sich davon beeindrucken. Fakt ist, ich meine, wir stehen ja ganz gut da, aber wir müssen halt sehen, wir haben Schwachpunkte und die müssen wir ausmerzen. Und da hast du vollkommen recht, da gilt es jetzt auch dran zu arbeiten. Wenn die Winterpause kommt, dann kommt sie mit Sicherheit nicht ungelegen. Wo immer wir dann hinfahren, ob es jetzt Dubai sein wird, ich glaube, es ist jetzt Dubai, ne? Hier Trainingslager.
Steht jetzt fest, ich habe keine Meldung mehr dazu gesehen.
Naja, sagen wir einfach mal. Naja, komm, mit Manchester City können wir noch ein paar Euro rüberschieben.
Ja, dann machen wir Trainingslager in England, irgendwo auf so einem Hinterhofbolzplatz.
Nee, beim Scheichmann von Manchester City.
Im Vorgarten.
Ja, also naja, ich denke mal schon, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es dann auch Dubai wird. Und dann können die Jungs sich darauf vorbereiten, aber, ich habe es ja schon mal vorhin angedeutet, das sollte nicht dabei bleiben, dass wir jetzt mit dem gleichen Kader in die Rückrunde gehen. Ich will da schon noch ein paar Veränderungen sehen.
Ja, ich glaube, die stehen aber auch durchaus an. Also ich würde das Ganze jetzt nicht unbedingt an diesem Gespenst des Pokalauses festmachen. Es ist halt ein Vergleich zur letzten Saison. Ich finde nicht, dass wir danach so immens viel schlechter gespielt haben, aber es war halt auch so die erste große Niederlage, die wir dann, oder die erste unglückliche Niederlage, die wir einstecken mussten. Das machst du dann natürlich daran so ein bisschen fest, aber ich glaube nicht, dass da dieses Pokalgespenst wieder unterwegs ist.
Vielleicht auch so ein bisschen einfach, ist natürlich eine persönliche Sache. Also für mich war halt dieses Aachen-Spiel seinerzeit sehr, wie soll ich sagen, auf Messerschneide und ich habe mich darüber sehr ärgert, dass wir da ausgeschieden sind aus dem Pokal. Und ähnlich ging es mir halt auch mit Kaiserslautern, weil wir eigentlich gegen Kaiserslautern meiner Meinung nach, und da nehme ich jetzt mal die Eintracht-Sonnenbrille ab, auch irgendwo die bessere Mannschaft waren, zumindest über einen Großteil der Spielzeit und Lautern letztlich durch ein glückliches Tor weitergekommen ist. Hm. Natürlich irgendwie sollte man jetzt nicht daran festmachen oder kann man da jetzt auch vielleicht keine Zusammenhänge herstellen, aber wie gesagt, die letzten Spiele fand ich uns trotzdem nicht so souverän wie auch zum Anfang der Saison irgendwie. Und da denke ich, tut uns jetzt schon die Pause irgendwie gut. Und auch um jetzt natürlich die anschlagenden Spieler so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass die sich auskurieren. Also dass irgendwie Andersen wieder hundertprozentig fit wird und auch Idrissou, wo ich halt auch schon der Meinung bin, dass man ihm damit keine Fallen getan hat, ihn erst dann unbedingt von Anfang an bringen zu müssen. Also auch wenn er natürlich, der will immer, der ist heiß irgendwie, aber ja, also gut, letztlich muss sich natürlich der Trainer entscheiden.
Ich muss ganz grundsätzlich sagen, also so über, wenn das mal realistisch ist, waren wir über 5 Spiele nie konstant in der Liga momentan. Also wir waren, das hört sich jetzt blöd an, aber in der zweiten Liga waren wir jetzt keine 5 Spiele wirklich konstant, wo wir gesagt haben, das lief jetzt alles super. Es gab immer in der Defensive auch Schwachpunkte, gerade am Anfang der Saison, das darf man nicht vergessen, da war unsere Abwehr ein totaler Hühnerhaufen. Ja, das wurde ja dann mit der Auswechslung von Kessler und mit der Einwechslung von Nikolov ein bisschen behoben. Ja, da gab es auch viel Wandel noch. Russ hat das erste Spiel gemacht, dann danach war der nie wieder gesehen. Übrigens auch in der Bundesliga nicht, ja. Aber ich war fand nie, dass wir über 5 Spiele, sage ich mal, konstant waren. Also es gab immer wieder Hochs und Tiefs. Das daran gilt es aber, wie du schon gesagt hast, wirklich noch zu arbeiten. Ich würde auch die Überlegung mal anstrengen, Schildenfeld vielleicht mal eine schöpferische Pause mal über mehrere Spiele zu gönnen, weil Bell hat die Spiele, die er gemacht hat, für mich relativ gut bestritten in der letzten Zeit. Ich ja. denke, dass er potenziell die bessere Alternative vielleicht auch mehr wäre und dem Ganzen auch noch mehr Sicherheit bringen würde, weil U21-Spiele macht er immer gut, also jetzt Nationalmannschaft, der hat auch öfter mal getroffen mit seinem Eisenkopf da und ich denke, der wäre eine gute Überlegung, das könnte man mal testen im Winter nochmal und dann vielleicht ist er auch sicherer als Schildenfeld, das wird der Abwehr auch gut tun.
Ja, Schildenfeld ist vielleicht ja so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein Symbol dafür, für diese Unkonstanz. Also er hat mir jetzt bis vor dem KSC-Spiel eigentlich, sagen wir mal, bis vor dem 1860-Spiel auch, fand ich seine Tendenz immer relativ ansteigend. Also da hat er irgendwie einige Spiele gemacht, wo er durchaus auch sehr gut geklärt hat und auch irgendwie präsent war und gut gestanden hat und etc. Jetzt die letzten 3 Spiele eben, ja, fand ich ihn auch wieder in der Leistung eher stagnierend beziehungsweise eher abnehmend. Also da bin ich auch ganz bei dir, dass wenn wir da sagen, wir probieren es mal mit dem Bell aus, trotzdem kann ich es mir nicht wirklich vorstellen, weil der Schildenfeld ja auch so unter der Prämisse geholt wurde, das wird der neue Abwehrorganisator und ich kann mir nicht vorstellen, dass Fee ihn wirklich rausnimmt.
Ja gut, aber ganz ehrlich, zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass er nicht der Abwehrorganisator ist, wenn wir jetzt in der Liga, wenn wir jetzt eine Liga aufsteigen, dann wird er nicht der Abwehrorganisator. Ich denke, da brauchen wir kein großartiger Prophet sein und sagen, er wird sich jetzt noch auf Wundermaße nach vorne entwickeln, ja, und wird jetzt der Stabilisator in der ersten Liga, das wird er auf keinen Fall. Also insofern sollten wir schon perspektivisch denken. Wir sind momentan eigentlich in einer ganz guten Lage. Tabellarisch gesehen ist das schon okay. Müssen halt sehen, wie es jetzt dann gegen St. Pauli läuft, aber dann muss man sich schon überlegen, ob man Hoffer, Bell jetzt noch mehr in die Mannschaft einbindet.
Aber ja, wenn der Bellwechsel kommt, dann erst wieder nach der Winterpause. Ich glaube nicht, dass das
fehlt. Nein, jetzt das glaube ich auch, dass gegen St. Pauli nichts passiert. Auf keinen Fall.
Bevor wir dann jetzt aber gleich zu dem Thema St. Pauli kommen, wollte ich jetzt nochmal dieses Thema mit diesem Banner am Ende vom Spiel kurz aufgreifen. Marvin, du warst im Stadion. Wie war denn so aus deiner Sicht die Reaktion im Block? Ich sag dir auch gleich, nachdem du mir die Frage beantwortet hast, warum ich diese Frage stelle.
Ja, also ich fand, naja gut, es waren auch schon viele weg. Also ich muss auch sagen, also viele Fans sind auch schon direkt nach dem Spiel gegangen. Also weil sie wahrscheinlich enttäuscht waren, es gab jetzt keine Pfiffe und nichts, ja. Also ich kann mich zumindest nicht an Pfiffe erinnern, aber die Enttäuschung war doch schon relativ groß bei einigen. Ich glaube wirklich 50% dann sind da schon gegangen, bei den anderen 50% inklusive mir hat man dann schon gemerkt, dass die jetzt irgendwo noch was vorhaben, nochmal nach vorne kommen. Und dann war der Banner, wurde der Banner ausgerollt. Die ganze Sache war relativ emotionslos, man hat nochmal ein bisschen geklatscht, aber also für mich kam das ein bisschen emotionslos rüber, aber ich glaube, die Spieler waren, glaube ich, selbst auch nicht so wirklich glücklich über das, was da ablief. Mein positiver Lichtblick war Jagba mit Weihnachtsmütze.
Ja, das fand ich da auch sehr lustig aus, aber das spiegelt auch so ein bisschen meine Wahrnehmung da und auch so ein bisschen die Wahrnehmung, was ich so gesehen habe von einigen, was ich so auf Facebook gelesen habe, weil da gab es nämlich ein relativ interessantes Bild direkt von vorne auf dieses Banner. Mhm. Und wenn man dann mal durchzählt, dann sieht man, dass dann genau, wenn ich mich jetzt nicht vertue, 8 Spieler dahinter stehen.
Ja, das war immens wenig. Das fand ich auch krass. Also, ja.
Aber ich weiß von nicht. Wie groß ist der Kader? 23? Ja. 24?
Und da waren auch noch ein paar Auswechselspieler. Also Lehmann war einer derjenigen, die vorne waren, also die ich ganz klar erkannt habe.
Ja, Lehmann und Kessler und ansonsten von den Spielern, die auf dem Platz waren. Und gut, Jagba ist irgendwo anders rumgelandet. Jung, das müsste Schildenfeld sein, Schwegler, Meier, Hoffer, Nikolov, Matmur,
Köhler nicht?
Nee, Köhler auch nicht.
Ja, gut, ja, man merkt, also, ich weiß.
Das
ich
fand ich halt schon immens lieblos, das fühlte sich so ein bisschen nach so einer gezwungenen Aktion aus. Wir müssen jetzt da was machen, weil es das letzte Heimspiel dieses Jahres ist. Ja. So fühlte sich das an.
Ich glaube, genau so war es auch. Also ich glaube, das war jetzt kein Akt, wo ein Spieler gesagt hat innerhalb der Mannschaft, hier Leute, war so geil diese Hinrunde, wir müssen da jetzt mal einen Banner machen. Das war so eine Sache von der Geschäftsführung beziehungsweise von der Vereinsführung, hier Leute, macht das mal, ihr bekommt genug Geld. Ja. Und dann könnt ihr euch bei den Fans bedanken. Also so kam es natürlich rüber, ist doch ganz klar. Aber du merkst halt, es gibt doch keine komplette Einheit zwischen, das ist ja das, was genau, Alex auch schon vor einigen Wochen gesagt hat, es gibt noch keine Einheit zwischen Spieler und Fans.
Die wird es auch mit solchen Aktionen nicht geben. Also zum einen muss doch auch dem obersten Fanbetreuer, der sowas irgendwie anleiert, klar sein, dass wenn ich dann nur mit 8 von 23 Mann rausgehe, dass das ganz bescheiden ankommt. Ja, dann prügel ich sie doch alle raus.
Ja, es ist halt so zwiespältig. Also ich meine, man hat ja vielleicht auch bei Twitter, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da war ein User bei Twitter hat ja auch ein paar Bilder von der Weihnachtsfeier gepostet. Das sah alles gut aus. Ja, also da war schon eine Einigkeit mit den Fans zu spüren. Also im kleinen Rahmen funktioniert das, glaube ich, wunderbar. Ich denke, das funktioniert auch gut bei Training und so weiter und so fort. Aber auf das große Ganze innerhalb zwischen Fans und Spielern klappt es insofern nicht, weil ich glaube, da sind durch den Abstieg so viele Gräben entstanden, aber auch durch die Randale und so weiter und so fort. Ich denke, das spielt bei den Spielern auch noch mit. Da muss man viel mehr, aber auch von Vereinsseite tun, damit es wieder zusammenwächst. Das heißt, man müsste im Endeffekt, wenn das wirklich wieder kitten willst, hättest du mal eine große Weihnachtsfeier veranstalten müssen. Oder eine große Rückrundenfeier. Alle einladen, alle, die, keine Ahnung, offen das Stadion offen machen. Keine Ahnung, singt halt, was weiß ich, irgendwie wieder so ein B-Prominenter hier, der in der dritten Runde von X-Factor geflogen ist. Der singt uns dann irgendwas vor, keine Ahnung. Und dann halt so ein Eintrachtfest, so ein Neujahrsfest, irgendwas. Du musst eigentlich auf die Fans jetzt wieder zugehen.
Ich habe gerade so die komische Idee, da so eine Karaoke-Party zu machen und Kayo macht den Roberto Blanco der zweiten Liga.
Ganz ehrlich, wenn du das irgendwo
ich krieg dieses Bild könntest. Nie wieder aus meinem Kopf raus, das weiß ich jetzt schon.
Aber ganz ehrlich, das sowas schafft Freunde. Ohne Spaß. Dann ja, geht natürlich. Das ganz schnell. Ja, also wenn da sich die Leute auch nicht mal zu schade sind, trotz ihres unterschiedlichen Gehalts da mal anzutanzen und so weiter und so fort, einige Diskrepanzen außen vor zu lassen, das wäre eine optimale Sache. Aber da ist auch der Verein gefragt oder die AG, je nachdem, ist da auch gefragt, mehr zu tun. Und da muss auch Geld reingeworfen werden, ist auch ganz klar. Und bei der Eintracht fehlt es ja momentan so ein bisschen Geld, was man so hört. Aber es wäre gut, wenn man sich nicht nur auf den Zufall verlässt, nach dem Motto, wir haben jetzt wieder 5 gute Spiele, dann sind die Fans wieder total glücklich und so weiter und so fort.
Nee, wird nicht.
Das ist vorbelastet, die Beziehung. Und die bedarf einiger guter Taten. Ja, und nicht so Halbherzigkeit.
Ne? Wobei man vielleicht, also bei aller Richtigkeit von dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, vielleicht auch ein bisschen einschränken muss. Natürlich tut wahrscheinlich so ein Spiel an einem Montagabend, was auch diesen Verlauf hatte, so wie das gestrige Spiel, ihr übrige dazu, dass da bloß 8 Leute kommen. Also wenn wir irgendwie, sagen wir mal, 2-0 gewonnen hätten, sieht das vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bestimmte Spieler da durchaus auch schon gemerkt haben, okay, das liefert Abend nicht so, mir ist jetzt nicht danach irgendwie noch groß rauszusehen und mit den Fans zu feiern, weil ja, aber
in dem Sinne. Es geht ja nicht um Fans feiern, du machst ja jetzt hier keine, machst jetzt kein Stage-Diving und lässt dich jetzt in die Masse prallen, sondern es geht nur darum, denen ein ordentliches neues Jahr zu wünschen und eine gute Weihnachtsfeier, mal schnell an den Zaun. Das war doch vor einigen Jahren auch der Fall. Meine Güte, lief es auch nicht immer so gut, ja. Ich meine, aber das Besondere bei der Eintracht war damals auch, dass wir auch nach Niederlagen noch gefeiert haben, wenn sie ein ordentliches Spiel gemacht haben. Ja, das ist doch das, dass wir halt nicht keine Erfolgsfans sind, dass wir auch bei einem Unentschieden, hätten wir auch gefeiert, wäre das mit Entschlossenheit der Spieler gewesen, wären da alle hingegangen, wären energisch gewesen, hätten die Trikots in die Menge geworfen nach dem 0-0, hätte doch auch keiner sich beschwert. Da wären die Fans, die noch da gewesen wären, hätten auch geklatscht, hätten applaudiert, da wären ein paar kleinere Kinder, wären runter an den Zaun gegangen, hätten mit den Spielern abgeklatscht, das wäre für die eine tolle Sache gewesen. Darum geht's doch. Es geht um den direkten Kontakt und meine Güte, nur weil der ein oder andere Spieler keinen guten Tag hatte, da kann ich nicht sagen, na gut, dann gehe ich gar nicht raus. Das ist für mich alles kein Argument.
Es geht nicht ums Wollen, ja? Ja. Also das ist halt einfach denen ihre gottverdammte Verpflichtung, wenn es so eine Aktion gibt, dann da rauszugehen, ja? Der Trainer kann ja auch schlecht sagen von wegen, nee, ich hab heute keinen Bock auf Training, lass mal ausfallen, machen wir morgen wieder. Das ist
ja nicht denen ihr Job.
Ja? Ja, gut. Aber, und also da hat er schon recht.
Ich bin der Meinung, wenn sie gar keine Aktion gemacht hätten, dann wäre das Ganze weniger schlimm gewesen wie das jetzt, weil da sie keine Aktion machen. Damit hat man sich mittlerweile abgefunden.
Ja, aber das fällt auch gar nicht so auf.
Nicht mal halbherziges, sondern viertelherziges Ding da abzuziehen, wo man merkt, dass sie eigentlich keinen Bock haben und das nur machen, weil sie halt die letzten 8 Idioten waren, die es nicht geschafft haben, rechtzeitig in die Kabine zu kommen und sich unter die Dusche zu stellen. Das brauche ich dann am Ende auch nicht.
Ja, man merkt halt, es gibt ein grundsätzlich gespaltenes Verhältnis, aber auch bei gerade bei einigen Spielern. Also ich denke, am meisten kann ich da noch Leute wie Köhler verstehen. Das sage ich ja jetzt eh schon seit anderthalb Jahren, dass ihm ein Tapetenwechsel auch endlich mal gut tun würde. Jetzt wurde er aber dummerweise auch mit einem total widersinnigen 4-Jahres-Kontrakt ausgestattet, was immer noch für mich immer Kopf auf Tisch ist, ja. Aber so Leute wie Köhler, die werden nie wieder eine normale Beziehung mit den Eintracht-Fans haben. Das merkt man einfach. Immer, er ist auch total reflexartig bei allen Fans, also bei 70% der Fans ist er immer der Buhmann, ob er es jetzt war oder nicht. Neuer ist fast ähnlich. Das ist so ein gespaltenes Verhältnis. Da gibt's gleich Pfiffe, wenn Köhler was schlecht macht. Bei dem könnte ich noch am ehesten verstehen, dass er keinen Bock hat. Aber da müsste er dann auch mal konsequent sein, müsste sagen, ich suche mir einen neuen Verein. Ja, aber das macht er auch nicht, weil das Geld bei der Eintracht ist ja so schlecht auch nicht. Ja,
ich wollte gerade sagen, die Bezahlung ist es dann halt aber auch.
Ja, wieder. Genau. Also insofern, das gehört praktisch zu deren Nebenpflichten. Ja, das hört sich sehr juristisch an, das ist aber totaler Humbug. Das gehört zu deren Nebenpflichten, dass sie nicht nur auf dem Platz stehen und ihre Leistung abliefern, sondern dass sie auch mal den Fankontakt ein bisschen pflegen. Weil nur so sind Fans, die aktuell Fans sind, auch bleiben auch Fans.
Genau, da gebe ich dir auch, das ist alles absolut richtig. Nur, wie soll ich sagen, dass selbst hier bei mir im tiefen Osten angekommen, dass momentan die Stimmung einfach eine andere ist als, sagen wir mal, 2007, 2008 zum Beispiel. Also wo wir irgendwie mittelmäßig schlecht Erstliga-Fußball gespielt haben und da Funkel. Irgendwie. Also da war trotzdem die Stimmung eine grundsätzlich andere. So. Und die habe ich selbst irgendwie in den paar Heimspielen, denen ich beiwohnen durfte, noch so miterlebt. Und die Stimmung ist, glaube ich, aber mit dem Abstieg auch deutlich gekippt. Und da gebe ich euch absolut recht, das wird auch eine Weile brauchen, bevor da wieder Dinge sozusagen zusammenwachsen.
Ja, ja, das ist so eine grundsätzliche Einstellungssache. Ich glaube, wir wollen das jetzt nicht rausführen, das können wir jetzt auch hier 5 Stunden diskutieren, aber stell dir mal vor, wir wären jetzt mit der Prämisse reingegangen, wir hätten jetzt nicht so viel Geld in den Kader geworfen, wie wir es jetzt getan haben, sondern hätten wirklich ein paar Leute verkauft und wären mit jungen Leuten gestartet, dann wäre das Unentschieden viel mehr gefeiert worden. Weißt du, was ich meine? Ich will nur sagen, wir sind mit einer immens hohen Erwartungshaltung jetzt in die Saison gestartet, allein aufgrund eines großen finanziellen Aufwands. Wir haben potenzielle Mittelklasse-Erstligaspieler geholt, also die auch bei einem Mittelklasse-Erstligaverein spielen können, wie Idrissou, ja, Jagba eigentlich auch und so weiter und so fort. Das sind alle schon gewisse Namen. Und da ist man natürlich eher enttäuscht, als wenn wir jetzt hier das Darmstädter Talent geholt haben, das Darmstädter Talent geholt hätten, das jetzt sich erst an die zweite Liga gewöhnen muss, aber die eine oder andere gute Situation hat. Weißt, darum geht's halt. Das ist halt, da wären wir froh, wenn wir uns dann hochkämpfen. Das war immer eine andere Situation. Also wir waren, glaube ich, noch nie so überlegen, also so finanziell überlegen in der zweiten Liga, wie es halt jetzt der Fall ist. Ich kann mich an die Jahre zuvor mit Funkel erinnern, als wir dann aufgestiegen sind, der Kader, den Funkel hatte, der war zweitligatauglich, aber mit der ersten Liga hat er nicht wirklich viel am Hut gehabt. Da sind nämlich auch Spieler über sich hinausgewachsen. Und das fehlt doch bei der Eintracht. Seien wir mal ehrlich, das fehlt doch auch in der Hinrunde. Wir können nicht sagen, also zumindest fällt es mir momentan schwer, zu sagen, meine Güte, der Spieler ist über sich hinausgewachsen. Das Problem ist, die haben alle maximal die Leistung abgeliefert, die wir von ihnen erwartet haben. Oder ist es anders?
Nee. Da, das ist natürlich absolut ein richtiger Punkt, den du da ansprichst. Weil das ist natürlich auch zu den Zweitligasaisons quasi davor, also sagen wir mal zum Beispiel 2003 oder 2005 eben, wo wir aufgestiegen sind, der größte Unterschied. Also weil zum Beispiel 2003, also wenn ich heute die Bilder sehe aus Reutlingen, ich möchte immer noch weinen. Also das ist einfach so. Ja. Und das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja. Weil aber einfach natürlich damals unter Willi Reimann oder eben auch unter Funkel, das wirklich, sag mal, da wurde im Vorfeld die Eintracht unter Umständen zum erweiterten Kreis der Aufstiegsaspiranten erzählt, aber in dieser Saison sind wir doch quasi, oder erwartet man doch auch jetzt nicht nur in Frankfurt, sondern auch über Frankfurt hinaus von uns, dass wir mit deutlichem Abstand am besten schon Mitte April den Aufstieg klar gemacht haben.
Genau. Das ist
einfach der größte Unterschied. Und was natürlich aber auch im klaren Zusammenhang steht mit der Stimmung, die momentan herrscht. Weil vielleicht, also stelle ich jetzt mal in den Raum, wäre die Stimmung auch noch ein Stück besser, wenn wir souveräner führen würden.
Ja, klar. Ja, gut, das ja. Da ist es dann dummerweise ein bisschen vergleichbar. Das ist wie, wenn Bayern auf dem zweiten Tabellenplatz ist, ja, dann freut sich da auch keiner. Ja, das, da muss man schon sagen, da gibt es dann schon Parallelen, weil Bayern immer so viel Geld ausgibt und immer so dominant ist und die Fans immer unzufrieden sind, wenn man nicht Erster ist. Ja, das pauschalisiere ich mal, aber wahrscheinlich auch mit Recht. Und so ist es bei uns auch, weil wir diesmal zum ersten Mal so eine große Erwartungshaltung haben, weil die auch uns vorher suggeriert wurde, die aber auf dem Platz sich nicht widerspiegelt und auch in der Tabelle nicht widerspiegelt. Diese Souveränität, die uns vor der Saison irgendwo ein bisschen vorgemacht wurde, beziehungsweise in Aussicht gestellt wurde, die spiegelt sich momentan nicht so wider. Und es ist halt ein schwieriges Zusammenspiel. Ich glaube auch, dass wenn wir jetzt aufsteigen, dass es schwer ist, nochmal so eine Emotionalität herzustellen wie in den Aufstiegen zuvor. Ja, das ist, denke ich auch, dass es so Spiele wie Reutlingen und so weiter und so fort, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Ist auch vielleicht okay, wenn wir frühzeitig den Aufstieg klar machen, sage ich dagegen auch nichts. Ja, das ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert, aber.
Ich wollte gerade sagen, also ich brauche kein zweites Reutlingen.
Ja,
also,
das ist es halt. Ne?
Gerne dann, wenn es ums, weiß ich nicht, um die Champions League geht, dann können wir gerne nochmal irgendwie sowas veranstalten. So ein knappes 6-3 in der Gruppenphase, um uns doch noch zu qualifizieren und am Ende den Pott zu holen. Das können wir gerne machen. Aber jetzt, wenn es um den Aufstieg geht, muss es nicht sein. Und ich glaube auch, natürlich darf man die Wechselwirkung mit diesem Abstieg, der immer noch irgendwie, also glaube ich, bei allen präsent ist, auch nicht vergessen. Weil so natürlich, wenn wir irgendwie in der Hinrunde, das kann man ja nicht oft genug sagen, wir hatten einfach verdammte 26 Punkte und es hat noch nie, nicht mal Tasmania Berlin jetzt geschafft, so abzusteigen irgendwie. Wenn du in der Hinrunde 26 Punkte geholt hast und dann einfach noch quasi vom damals letzten Borussia Mönchengladbach irgendwie überholt zu werden. Und ich weiß nicht, also das ist einfach schon ein Stimmungskiller. Es tut mir leid und nicht nur ein bisschen. So.
Aber da liegt es halt auch, wie gesagt, an jedem einzelnen Spieler, das muss man auch sagen, trotz des zweiten Tabellenplatzes, wenn wir den jetzt halten können oder vielleicht nochmal auf den ersten, was ich eher nicht glaube, vor der Winterpause, da liegt es auch an jedem einzelnen Spieler zu begeistern. Und das muss auch deren Vorsatz fürs neue Jahr sein, begeistern. Sie bekommen alle genug Geld, aber sie müssen die Mannschaft, sie müssen die Fans auch wieder mitreißen. Und das liegt an den Spielern. Keiner der Spieler hat momentan, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, so begeistert, dass ich sage, über den längeren Zeitpunkt, dass ich sagen würde, meine Güte, Breakout-Star, der Junge, ja, dem einzigen, den ich immer nenne, wenn ich sage, okay, Beste der Saison für mich, so ein bisschen Sebastian Rode, ja, wo man es nicht so ganz erwarten kann, der sich jetzt schon richtig festspielt, aber an sich ist wirklich noch keiner dabei, der mich komplett begeistert, und das fehlt noch, und das muss jetzt noch kommen. Und dann geht's auch wieder. Man muss irgendwo seinen Liebling haben. Es ist doch so. Ich glaube, kaum ein Fan kann momentan sagen, oh, den finde ich so geil momentan. Weißt du? So ist es.
Ah, gut. Also mit Abstrichen halt ist bei mir halt Bamba Andersen, weil ich halt aber...
Ja,
halt,
stimmt.
Ist halt Abwehrspieler, der, wie soll ich sagen, der steht sowieso nicht so oft im Rampenlicht, aber ich finde, dafür, dass der quasi auch einer war, den man so... Wir haben den jetzt geholt, der wurde aber nicht groß angekündigt. Also ich meine, Matthias Lehmann, gut, der war doch der erste Transfer... Aber da wurde gleich irgendwie gesagt, ja, das ist jetzt der neue Mann und der kommt von FC St. Pauli und hat da irgendwie, war da schon Leitwolf und wird jetzt der neue Leitwolf in Frankfurt. Ja, Pustekuchen. Bamba Andersen haben wir so quasi so irgendwie mitgeholt, der taucht in irgendeiner Transfermeldung auf, aber spielt irgendwie hat eine super Hinrunde gespielt. Wie gesagt, vielleicht mit Abstrichen, aber ich finde, für einen Abwehrspieler, ich glaube, der hat jetzt seine erste gelbe Karte kassiert, nach 17 Spielen, weiß ich nicht, kann man eigentlich nicht mehr wollen als das.
Ja, Anderson, hast du recht. Ja, das stimmt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, also Anderson, naja, wir wollen den Tati vom Arm loben, vielleicht auch noch Rode, wie gesagt, aber muss noch ein bisschen, der Funke muss noch mehr überspringen. Aber das liegt halt auch an den Spielern und ich hoffe mal, dass sich das in der Rückrunde dann zeigen wird.
Ja, und wobei wir vielleicht auch noch einschränken müssen, natürlich, wir haben irgendwie auch so kurz vor, wir sind eben so kurz vor Schluss abgestiegen, haben irgendwie einen neuen Sportmanager geholt, wir haben irgendwie ganz schnell einen neuen Trainer geholt, haben irgendwie das Team auch unter der Prämisse, sofort wieder aufsteigen zu müssen, auch zusammengewürfelt, das müssen wir ja auch mal sagen, also eben wenig irgendwie eigene Talente, wenig auch so Spieler, mit denen man sich identifizieren konnte, weil ich meine, wenn wir überlegen, seinerzeit irgendwie Ansgar Brinkmann oder so, das war halt ein Typ irgendwie, ja, also da konnte man sich halt irgendwie identifizieren oder natürlich irgendwie Alexander Schur, ganz klar. So eine Typen fehlen ja komplett in der Mannschaft irgendwie. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, da fehlt jetzt halt die Eintracht, aber ja, ich weiß nicht, so unter der Prämisse, dass wir halt sofort wieder aufsteigen wollen und auch einfach aufsteigen müssen, und da dürfen wir uns auch nichts vormachen, wurden da schon irgendwo die richtigen Hebel umgelegt. Dass es jetzt nicht die ganz große Begeisterung auslöst, das kann ich dann auch unter dem Gesichtspunkt irgendwo auch verschmerzen. So ein bisschen zumindest.
Ja, naja, schauen wir mal.
Ein bisschen mehr Emotion auch lieber wäre.
Eine Chance haben wir dieses Jahr noch, den Funken überspringen zu lassen, um mal hier wieder so ein bisschen auf die Bremse oder aufs Gas nach vorne zu drücken. Letztes Spiel der Saison, oder nee, dieses Jahres, nicht Saison, schön wär's, kommenden Montag, wieder ein Spitzenspiel an einem Montag, gegen St. Pauli.
Schön.
ja. Oder auch nicht, also
Ich weiß nicht, es gibt sehr unterschiedliche Bewertungen, also ein Bekannter von mir, der mit dem ich im Stadion war, hat gemeint, okay, wir haben jetzt gegen Fürth unentschieden gespielt, aber die Paulianer putzen wir. Sein Optimismus hätte ich gern, ja. Ist Auswärtsspiel, ist immer schwierig. Fahren aber, so was ich gehört habe, ziemlich viele Frankfurter mit, ja, die sich da eine Weihnachtstour draus machen. Ob die das die Weihnachtstour dann auf der Reeperbahn fortsetzen, das wage ich mal. Das kann ich mir schon vorstellen, ja, aber das lassen wir jetzt mal außen vor.
Kommt auch, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie das Spiel dann nachher ausgeht.
Auf jeden Fall, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein sauharter Brocken.
Ja, also ich bin mir da von dem Sieg auch noch nicht so sehr überzeugt. Fee hat ja auch die Aussage rausgegeben, er will aus den letzten beiden Spielen diesen Jahres 4 Punkte rausnehmen.
Ach so, gut. Dann muss ja ein Sieg her.
Von daher muss ein Sieg her. Ich hätte mir eigentlich auch gedacht, dass wir uns gegen Fürth ein bisschen leichter tun als gegen St. Pauli. Er scheint da ein bisschen optimistischer zu sein. Ob das jetzt reiner Zweckoptimismus ist oder ob er da wirklich davon überzeugt ist, das kann ich jetzt im Moment nicht so richtig beurteilen.
Also meine persönlichen, wie soll ich sagen, Kopfschmerzen haben in Bezug auf St. Pauli nach dem gestrigen Spiel deutlich zugenommen. Also ich hatte irgendwie noch vor dem Fürth-Spiel, habe ich gedacht, ja gut, gucken wir, wie es gegen Fürth läuft, aber St. Pauli, das wird was. Mittlerweile sage ich, wenn wir in St. Pauli einen Punkt mitnehmen, bin ich irgendwie ganz zufrieden. Also, ja, wie gesagt, so wie sich die Mannschaft gestern präsentiert hat, gefährliche Kiste. Irgendwie, ja. Das kann noch ganz eklig, das kann ganz eklig irgendwie mit einer Niederlage enden und dann gehst du halt mit ganz schönen Kopfschmerzen irgendwie in die Winterpause. Also, ja. Gefährlich.
Ja.
Ja. Vielleicht wird es so ein bisschen unser Vorteil, dass Düsseldorf einen ähnlichen Druck verspüren dürfte. Die dürfen nämlich spielen gegen Paderborn.
Ja, ist auch nicht einfacher, ja.
Aber auch nicht einfach, könnte halt auch interessant werden für den Ausgang.
Wir müssen auch einschränken, Fürth spielt natürlich gegen Union, die ja mittlerweile auch irgendwie auf 7 stehen, glaube ich. Also auch gar nicht. Wie soll ich sagen, sie auch die Saison über so ein bisschen gerappelt haben.
Ja, das ist eine krass gute Position, muss man sagen. Berlin steht auf Platz 6. 31 Punkte, das ist schon richtig ordentlich. Also wenn sie noch nicht komplett dusselig sind, haben sie im Abstieg sowieso nichts mehr verloren, dann ist die Saison sowieso schon gewonnen bei Union Berlin. Naja, es ist auf jeden Fall, das wird auch keine leichte Kiste, ganz klar. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen auf St. Pauli gucken. Pauli ist momentan ja an sich auch nicht so wirklich gut. Ich meine, wir haben immerhin unentschieden in Ingolstadt gespielt, in der allerletzten Minute da noch das 1-1 hingeguckt, was auch ein fürchterlich grausames Fußballspiel war. Aber St. Pauli hat verloren, auch diesmal in der Nachspielzeit, ja. Die sind auch nicht hundertprozentig fit momentan, also da haben es schon einige Schwächen sich geleistet. Wie viele Saisonniederlagen haben sie? Immerhin schon 4 Niederlagen, ja, also 4-1. Wir haben nur eine Niederlage. Hoffen wir, dass es die 5. für St. Pauli wird. Ja, wir müssen, ich denke, St. Pauli lässt uns vielleicht ein paar mehr Räume, aber wir müssen sehen, dass wir diese Räume auch wirklich konsequenter nutzen.
Ja, wir müssen unser Spiel durchziehen, müssen gucken, dass wir diesmal die Pässe da ordentlich, die Passwege ordentlich zustellen, nicht wieder so viel Raum lassen, aber vor allen Dingen halt auch im Mittelfeld mit dem nötigen Einsatz spielen und da mal geschickt die Bälle nach vorne bringen und nicht so herzlos geschossene, lange, hohe Bälle.
Ja, da muss ich auch, wie gesagt, das haben wir ja vorhin schon gesagt, da muss ich auch Anderson versucht immer, das muss ich auch mal sagen, Anderson versucht immer das Spiel von hinten aufzurollen. Der ist auch Jetzt gegen Fürth hat er das ein oder andere Mal, wo er dann über die Mittellinie gegangen ist und auch weit über die Mittellinie versucht hat, den Ball irgendwo hinzutreiben. Er versucht schon, das Spiel eher wie so ein defensiver Mittelfeldspieler, so wie so ein kreativer Kopf zu entwickeln. Ja, sowas, das geht schon in die richtige Richtung, aber da bedarf es halt auch der anderen intelligenten Mitspieler, die auch mal wissen, was er tut. Ja, also ich denke, wir haben da auf alle Fälle alle Chancen, aber die müssen wir mal nutzen. Und wir müssen uns Tor sowieso auf ein dreckiges Spiel gefasst machen. Das wird kein klares Ergebnis.
Die Chancen haben wir vor dem Spiel ja erstmal theoretisch immer. Wovon wir uns vor allem verabschieden müssen als erstes Mittel sind halt diese hohen Bälle. Da kann man irgendwie in der 90. Minute drauf zurückgreifen oder in der 87. Aber erstmal sollten wir irgendwie wieder schauen, dass wir irgendwie unser Kurzpassspiel intelligent nach vorne bringen und da uns auch nicht in die Schranken weisen lassen von einem Gegner, der vielleicht ein bisschen mehr motiviert ist als jetzt, sagen wir mal, Erzgebirge Aue oder Paderborn oder so. Also, dass wir irgendwo auch mit einer breiten Brust mal wieder auftreten. So, das würde ich mir eigentlich grundsätzlich mal wünschen, dass wir auch mal von der ersten Minute an dem Gegner so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Eben wirklich auch unser Spiel, auch wenn das jetzt irgendwie 2 Euro eigentlich ins Phasenschwein sind, aber wirklich unser Spiel durchbringen. Ich glaube, das wäre einfach wär mein Wunsch erstmal grundsätzlich, dass das passiert.
Wenn wir wissen, was unser Spiel ist, dann ist es gut, ja.
Weil das sollten klar, wir ist ja eigentlich ja mittlerweile mal verstanden haben, was unser Spiel ist. Also wenn wir es am 19. Spieltag immer noch nicht raus haben, dann haben wir, glaube ich,
Grund. Ja, weil so eine stringente Linie ist, fehlt mir momentan halt noch, weißt du? Aber mir fehlt so eine stringente Linie noch, weißt du? Also so, naja, gut, warten wir ab.
Glaubt ihr, es wird sich von der Aufstellung her irgendwas ändern?
Gut, bis auf den einen oder anderen Verletzten, wenn da noch was kommt, denke ich eigentlich, können wir gerade so weiterspielen. Also, es bringt ja auch nichts. Wie gesagt, die anderen, die eingewechselt wurden, haben sich jetzt nicht so dermaßen angeboten. Je nachdem, man muss halt sehen, wie fit Idris Hu ist. Ansonsten würde ich, ich hoffe, er ist halt immer ganz dicht am Team, ne? Also, man könnte auch Hoffe dann mal einwechseln oder Gekas wieder raus. Und dann Hoffer rein. Also das ist die einzige mögliche Veränderung, die ich sehe. Ansonsten bleibt es dabei.
Ja, also ich denke auch, besonders weil der Fee gestern, also wenn man ihn auch so manchmal so ein bisschen beobachtet in Pressekonferenzen etc., hat man auch gemerkt, dass er gestern relativ sauer war. Und der war, glaube ich, auch relativ böse, als er dann auf Gekas angesprochen wurde. Und wenn Gekas jetzt nicht die Woche besonders gut trainiert oder so, denke ich auch, dass das der Wechsel sein wird, dass das Hoffer irgendwie von Beginn an spielt.
Ja, man konnte auch nach dieser Brüllaktion gegen Kienhöfer dann durchaus, als die Kamera dann mal auf die Eintrachtbank geschwenkt hat, gesehen haben, dass Feder nicht gerade sehr erfreut war. Also ich nehme an, dass der da auch ordentlich seinem Unmut Luft gemacht haben wird in der Halbzeitpause.
Ah ja, und da war er, also Gekas war ja auch deutlich angesäuert, als er dann gegen Korkmaz ausgewechselt wurde. Also da, ja. Also ich denke, wenn, dann sehen wir da eine Veränderung.
Ja, würde auch dem ganzen Spiel vielleicht gar nicht so schlecht tun. Ja, Gegas ist zwischen Himmel und Hölle. Gestern war vielleicht auch mehr Hölle, wobei er auch kaum Chancen bekommen hat. Ja, das wäre was. Ansonsten brauchen wir nichts verändern. Beziehungsweise wird jetzt auch eh nicht mehr passieren.
Ja, die Frage ist halt, inwiefern Idris Hu fit bleibt. Also das
stimmt, ja.
Da haben wir ja nur schon öfter darüber diskutiert, wer dafür kommen könnte. Ich bleib dabei, ich würde Friend gern von Anfang an sehen, aber das wird, glaube ich, wird vielleicht in diesem Jahr nicht mehr passieren.
Ich wollte gerade sagen, da glaube ich nicht mehr so richtig dran.
Ja. Ansonsten weiß ich nicht.
Ja, dann die Tipps. Wer möchte anfangen?
Ja, Tanky ist 1-0, sage ich mal. Mehr nicht. 1-0 irgendwie ergaunert. Ach, das wird wieder so ein fürchterlich enges Spiel. Ich schätze mal. Ach, weißt du was? Ich bin mal total optimistisch und sag mal 1-0 Köhler Freistoß.
Bitte was?
Ja.
Ja, okay.
Weihnachtsgeschenk, ja.
Kann man mal drüber nachdenken. Okay, Christian?
Ich sag auch ganz optimistisch 2-0. Ja, einfach 2-0, 2 Budenhofer. Eins in der ersten Halbzeit und eins in der zweiten. Ganz trocken, ganz eklig, aber sicher.
Okay. Ich sag auch 1-0 für uns. Irgend so ein schussliches Ding, was Hoffer in der 89. Minute plus x Sekunden über die Linie schiebt. Also irgendwas so ganz, ganz Spätes mit viel Glück wieder, aber egal, nehme ich auch.
Läuft.
Ja, dann sind wir, glaube ich, soweit durch mit dem vorletzten Podcast für dieses Jahr. Wünschen allen bis zum Wochenende viel Spaß auf Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkten, beim Geschenke einkaufen, was da alles jetzt noch so ansteht.
Stimmt, auf Weihnachtsfeiern nicht so viele Fotos machen, man weiß, wo die dann.
Fotos machen ja, aber vielleicht nicht unbedingt großräumig verteilen. Also zweimal ja. Überlegen, bevor ihr Fotos von der Weihnachtsfeier auf Facebook postet. Ja, wünschen allen am kommenden Fußballwochenende viel Spaß, auf dass das mit den 3 Punkten gelingen möge und melden uns dann in der kommenden Woche zur letzten Ausgabe in diesem Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann.